läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Sollte Joe Biden seine Präsidentschaftskandidatur zurückziehen? Es ist die Frage, die auch bei den US-Demokraten viele beschäftigt seit dem vergangenen Donnerstag, seit dem TV-Duell mit Konkurrent Donald Trump. Die Frage, die der Präsident selbst bislang eindeutig mit Nein beantwortet. Er sei beim vermurksten Fernsehauftritt einfach nur sehr müde gewesen. Nur wenn das die Erklärung sein soll, wie beruhigend ist die wirklich? Gerade für die Leute in der eigenen Partei. Zumindest wird laut darüber spekuliert, ob Biden bis zur großen Nominierungsshow im August doch noch Platz machen könnte für einen anderen Kandidaten oder eine Kandidatin. Stefan Niemann.
Sie wirken etwas verloren, Virginias Demokraten. Ihr Wahlkampf auf dem Wochenmarkt schleppend, als hätte Joe Bidens furchtbarer Fernsehauftritt auch allen hier die letzte Energie geraubt. Viele von uns waren geschockt am Abend des TV-Duells. Wir hatten nicht erwartet, dass er so schlecht performen würde. Ich finde nicht, dass er zurücktreten sollte. Jetzt heißt es, unterstützt ihn oder wir können es lassen. Wenn es einen besseren gäbe, würde ich auch den unterstützen, aber derzeit ist Biden der beste Kandidat. Es ist wie mitten in einer Schwangerschaft. Wir müssen da einfach durch. Joe Biden steht mächtig unter Druck. Er weiß, die ganze Welt verfolgt jeden seiner Schritte. Der 81-Jährige stützt sich auf seine Familie. Sie versichern dem Land, nur Good Old Joe könne Amerikas Demokratie vor Donald Trump bewahren. Doch das Weiße Haus ist längst im Krisenmodus. Die Fragen nach dem Gesundheitszustand des Präsidenten werden bohrender. Die New York Times berichtet, Biden trage sich mit Rücktrittsgedanken. Das Dementi kommt prompt. Er bleibt im Rennen. Ich habe sonst nichts zu sagen, er bleibt im Rennen. Das ist, was der Präsident versprochen hatte, daran will er weiter arbeiten, an den Erfolgen, die er hatte. Dennoch brodelt es weiter bei den Demokraten. Die ersten Parteiprominenten wagen sich aus der Deckung. Ich ziehe den Hut vor Präsident Biden, aber ich glaube, es ist Zeit, beiseite zu treten, wenn wir das schützen wollen, was wir durch ihn erreicht haben. 2020 hat er uns vor Trump bewahrt. In diesem Jahr könnte er uns Trump bescheren. Lasst Kamala Harris übernehmen, fordern nun manche Demokraten. Die Vizepräsidentin sei doch perfekt darauf vorbereitet. Eine neue CNN-Umfrage sieht die 59-Jährige gar als aussichtsreichste Kandidatin im Kampf gegen Trump. Würde Harris also vom Beifahrersitz ans Steuer wechseln? Joe Biden ist unser Kandidat. Wir haben Trump schon mal besiegt und wir werden ihn wieder schlagen. Punkt. Doch aus ihrem Punkt machen andere einen Gedankenstrich. Denn falls Biden doch das Handtuch wirft, dürften die Demokraten nur mit Harris als Frontfrau die ja auch in ihrem Namen gesammelten Millionenspenden nutzen. Nur die Kalifornierin gilt als landesweit bekannt genug für einen Neustart. Biden bemüht sich nun um demonstrative Gelassenheit. Doch selbst für Routine, Termine und Grußworte stellen sie ihm einen Teleprompter hin. Bloß nicht frei reden. Eigene Umfragen der Demokraten bestätigen derweil ihre schlimmsten Befürchtungen. Nach dem verkorksten TV-Duell sank die Unterstützung für Biden dramatisch. Selbst sicher geglaubte Staaten wie New Hampshire, Virginia und New Mexico drohen so an Trump zu fallen. Das dürfte sie neu befeuern, die mal mehr, mal weniger respektvollen Forderungen. Politveteran Biden möge sich bald in den Ruhestand verabschieden.
Tja, und darüber spreche ich mit Stefan Bierling, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt USA und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Guten Abend, Herr Bierling.
Schönen guten Abend.
Da ist gerade richtig viel in Bewegung. Die Schutzmauer, die die Demokraten vergangene Woche um Biden gebaut haben, scheint Risse zu kriegen. Glaubt man der New York Times, kommt das beim Präsidenten an. Das Weiße Haus dementiert. Was ist Ihre Einschätzung? Wird Biden den Weg freimachen?
Er muss ihn eigentlich freimachen. Er hat die wichtigsten 90 Minuten seiner politischen Karriere, nämlich die Debatte letzte Woche, so versemmelt, dass er eigentlich keinen Weg mehr raus hat. Das Momentum, wie man im Englischen sagt, der Schwung, ist jetzt ganz eindeutig bei Trump und den wird Biden auch nicht wieder zurückgewinnen können.
Es werden aber auch zahlreiche Gründe angeführt, warum das nicht ginge, also den Weg freimachen. Die Spender, die zu kurzfristige Organisation und eine Partei, die es komplett zerreißen könnte. Wie hoch ist das Risiko, dass genau das passiert?
Natürlich, es ist eine riskante Strategie, aber im Moment, glaube ich, haben die Demokraten keine wirkliche Alternative. Die Kandidatur von Biden, daran festzuhalten, ist im Grunde der Weg in den Verlust der Präsidentschaft, in den Wahlsieg von Trump. Sie müssen jetzt was riskieren. Und ich glaube, die ganzen Einwände, die auch immer wieder diskutiert werden, jetzt in den Zeitungen und in den Medien, die sind im Letzten handelbar.
Aber Herr Bierling, wie könnte denn ein solcher Prozess aussehen? Wie könnte er funktionieren? Also, dass ein Kandidat gefunden wird, der auf die Schnelle dem Land vermittelt werden kann und eben auch der Partei, ohne dass die, also die Partei, sich zerlegt. Wie soll das gehen?
Der erste Schritt wird sein, dass Biden überzeugt wird, von sich aus auf die Kandidatur zu verzichten. Ich glaube, da ist mittlerweile doch einiges im Gange. Die Gouverneure treffen sich heute Abend, wichtige Gouverneure der Demokraten mit Biden, die werden nochmal Druck machen. Das zweite wäre natürlich, dass man versucht, sich schon in einer kleinen, im kleinen Kreis unter den Parteigranten auf eine Figur, vielleicht sogar auf den Vizepräsidentschaftskandidaten dazu zu einigen, sodass es keine große öffentliche Debatte mehr gibt, wer denn im Letzten dann beim Parteitag im August wirklich für die Demokraten ins Rennen gehen soll. Da muss also sehr viel hinter den Kulissen passieren und vielleicht passiert es jetzt schon.
Es kursieren ja auch einige Namen. Inzwischen werden sogar, wir haben es gerade gesehen, der ungeliebten Vizepräsidentin Kamala Harris im Rennen gegen Trump in einer Umfrage bessere Chancen zugeschrieben als Biden. Wen sehen Sie denn als möglichen Kandidaten oder mögliche Kandidatin, die gegen Trump Chancen hätte?
Also Kamala Harris bestimmt nicht. Ihre Vizepräsidentschaft war nicht sonderlich erfolgreich. Sie wollte ja schon vor 4 Jahren Präsidentin werden, hat da kandidiert, hat aber im Grunde nie ein Thema gefunden, mit dem sie die Amerikaner begeistern konnte und ist sehr, sehr früh aus den Vorwahlen wieder ausgeschieden. Ein Name, der immer wieder kursiert und den ich für sehr stark halte, ist Gretchen Whitmer. Das ist die Gouverneurin von Michigan. Das hat noch dazu den attraktiven Vorteil, dass es ein Swing State, also einer dieser sehr heiß umkämpften Staaten ist, den sie dann für die Demokraten erobern würde. Und das wäre schon ein wichtiger Trippelschritt ins Weiße Haus.
Und wenn Ihre Einschätzung nicht ganz passt, wenn Joe Biden bleibt, gilt dann das Prinzip Hoffnung?
Das ist das Einzige, was bleibt. Dann müssen die Demokraten in kollektive Gebetsstarre verfallen und versuchen, irgendwie durchzuhalten bis zum Ende. Aber dieses Ende wird wahrscheinlich kein erfreuliches sein. Der Schwung, wie ich schon sagte, ist nicht bei den Demokraten. Biden war vor 4 Jahren vorne, als er in die Debatten ging. Diesmal war er hinter Trump zurückgelegen und hätte eigentlich hier einen klaren Sieg einfahren müssen. Selbst ein Unentschieden wäre quasi zu wenig gewesen. Aber er hat im Grunde versagt. Und das ist im Grunde das Ende mehr oder weniger seiner Präsidentschaftskandidatur. Die Aussicht auf einen Erfolg ist immer weniger, wird immer geringer. Wir haben Umfragen, die zeigen, dass er immer weiter hinter Trump zurückfällt.
Sie haben es gerade erwähnt, bis Mitte August, bis zum Parteitag müssen die Demokraten den Kandidaten festlegen. Der Druck ist so groß, die Verantwortung auch. Müssten sich die Demokraten im Zweifel den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die Demokratie sehenden Auges verspielen?
Nun, es ist ja wirklich eine sehr schwierige Entscheidung im Moment. Beides kann schief ausgehen. Biden nochmal aufzustellen und er gewinnt vielleicht wirklich, wäre natürlich eine Ideallösung. Beide Seiten, sowohl die, die Biden nicht mehr haben wollen als Kandidaten, als die, die nach einem neuen Kandidaten, einer neuen Kandidatin rufen, gehen enormes Risiko ein. Es sind die wichtigsten Wahlen in meinen Lebzeiten, die ich überhaupt in der Demokratie beobachte. Es steht also enorm viel auf dem Spiel. Und es zeigt auch, dass wahrscheinlich Biden einen Fehler gemacht hat, vor einem Jahr nochmal seine Kandidatur anzukündigen. Dann wären wir in dieser ganzen Bredouille heute nicht gelandet.
Ja, es geht nicht nur um Biden, es geht eben auch um Donald Trump. Mit was konkret aus Ihrer Sicht müsste man bei einer Präsidentschaft Trumps rechnen?
Trump würde dort weitermachen, wo er am 6. Januar 2021 mit dem Aufpeitschen dieses Mobs das Kapitol zu stürmen aufgehört hat. Er wird nicht sehr viel konziser sein. Er ist genauso erratisch und konfus, wie er in der ersten Amtszeit war. Aber hinter sich wird er haben einen ausgewählten Stab. Schon jetzt werden Tausende von Namen vorbereitet, von absoluten Trump-Loyalisten, die er dann mit in die wichtigsten Stellen hieven könnte. Es gibt ein Regierungsprogramm. Alles das, was er 2016 nicht wirklich hatte, wo er im Grunde mit einem Kaltstart in die Präsidentschaft ging. Diesmal ist das ganze konservative Lager, diese Make America Great-Bewegung der Erzkonservativen um ihn geschart, versammelt, vorbereitet. Und deshalb müssten wir mit einer sehr radikalen Präsidentschaft rechnen, die wahrscheinlich auch gerade nach dem Urteil des Supreme Court vom 1. Juli fast autoritäre Züge annehmen könnte in den USA.
Sagt der Experte für US-Politik von der Universität Regensburg, Stefan Bierling. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Biden und die Kandidatur. Dazu hat unsere Washington-Korrespondentin Kerstin Klein diese Meinung.
Ich muss in diesen Tagen ausgerechnet an die Republikanerin Nikki Haley denken. Sie, die Donald Trump bei den Vorwahlen am nächsten kam, hat im Wahlkampf wiederholt gesagt, die erste der beiden Parteien, die ihren 80-Jährigen in Rente schickt, gewinnt diese Wahl. Und damit hatte sie schon damals recht. Umfrage nach Umfrage belegt, die Wählerinnen und Wähler haben überhaupt keine Lust auf ein Rematch Biden gegen Trump. Und ihre größte Sorge mit Blick auf Biden ist sein Alter. Dabei ist völlig egal, wie fit der Präsident tatsächlich ist. Entscheidend ist, wie das Wahlvolk ihn wahrnimmt. Und da ist das ohnehin geringe Zutrauen nach dem Debattendebakel endgültig im Keller. Es gibt meiner Meinung nach keine Alternative. Biden muss sich spätestens beim Parteitag der Demokraten im August zurückziehen und den Weg freimachen für eine oder einen anderen. Und dabei ist fast egal, für wen. Mit ihm steuern die Demokraten einer krachenden Niederlage entgegen. Nicht nur in den Swing States verliert Biden gerade weiter an Boden. Laut einer internen Umfrage der Demokraten scheinen plötzlich auch von ihnen sicher geglaubte Bundesstaaten wieder in Reichweite der Republikaner. Bei den Demokraten schrillen die Alarmglocken. Alles katastrophal also? Nicht unbedingt. Diese desaströse Woche könnte zum Wendepunkt werden, der den Demokraten den Sieg bringt. Dann nämlich, wenn Joe Biden tatsächlich Platz macht für die nächste Generation. Klar, das ist nicht ohne Risiko. Der oder die Neue hätte kaum Zeit, sich auf einem nationalen Level zu beweisen. Aber er oder sie könnte auch eine ganz neue Energie entfachen, vielleicht sogar Begeisterung wecken. Und dann sehe plötzlich ein anderer ziemlich alt aus, Donald Trump.
Die Meinung von Kerstin Klein. Kinder im Krieg sind Kinder ohne Halt, ohne Orientierung, viele auch ohne Eltern. Tausende Minderjährige gelten in Gaza als vermisst. Eine genaue Zahl lässt sich im Chaos eigentlich kaum ermitteln. Viele schlagen sich nach 8 Monaten Krieg alleine durch, haben ihre Familien verloren. Viele sind selbst verletzt. Ein Bündnis aus Hilfsorganisationen hat für rund 30 von ihnen eine Behandlung in Deutschland organisiert, inklusive Krankenhausplatz und Kostenübernahmen. Und doch wird diese Hilfe wohl scheitern, weil die Bedenken der deutschen Regierung zu groß sind. Cosima Gill.
Zeit mit der Familie verbringen ist wichtig für Karim. Ende Januar wurde der 14-Jährige von einer Rakete getroffen, erzählen sie. Dabei wurde Karim schwer verletzt. Hilfsorganisationen wollten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung von Gaza nach Deutschland bringen, um sein Bein zu retten. Aus irgendeinem Grund verzögerten die deutschen Behörden meine Evakuierung, also wurde mein Bein amputiert. Das war Mitte Mai. Zu dem Zeitpunkt war die Grenze zu Ägypten dicht. Nach der Amputation ging es bergab, erzählt Karims Mutter. Der Gesundheitszustand meines Sohnes verschlechterte sich und sein Gewicht sank von 45 auf 25 Kilogramm. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass es meinem Sohn wieder besser gehen würde. Etwa 30 Kindern wie Karim sollte geholfen werden. Rund 40 Kliniken in Deutschland waren bereit dazu, auch die Uniklinik Bonn. Die Kliniken haben sich schriftlich bereit erklärt, die gesamten Kosten für solche Behandlungen zu übernehmen. Für Dr. Jan Wienans ist es wichtig, dass die Kinder bei der Reise und der Behandlung nicht alleine sind.
Wir wollen die Kinder mit all ihren Leiden, die sie mittragen, nicht dann nochmal zusätzlich traumatisieren, in einem völlig fremden Kulturkreis zu sein. Insofern ist das eine unserer grundsätzlichen Notwendigkeiten, eine Begleitperson zumindest dabei zu haben, die das Kind auch emotional abholt und ja auch wichtige und zum Teil lebenswichtige Entscheidungen mittrifft.
Doch die Einreise von Begleitpersonen lehnt die Bundesregierung bisher ab. Kinder dürfen nur alleine oder höchstens mit medizinischem Begleitpersonal zur Behandlung nach Deutschland reisen. Wir fragen beim Bundesinnenministerium und dem Auswärtigen Amt an. Aus Regierungskreisen heißt es, in den letzten Monaten haben Sicherheitsprüfungen im Gaza-Kontext deutlich gemacht, dass extremistische Einstellungen etwa unter dem Gesichtspunkt der Hamas-Mitgliedschaft oder als deren möglicher Sympathisant vorkommen können. Ein mögliches Risiko stellen dabei auch Personen dar, die zu einem späteren Zeitpunkt einen Anspruch auf Familiennachzug geltend machen könnten. Monatelang hatte die Deutsche Gesellschaft für Plastische Chirurgie und Hilfsorganisationen wie die Kölner Refugees Foundation versucht, die Kinder nach Deutschland zu bringen, Betten organisiert und spenden. Einige der Kinder, die ursprünglich auf ihrer Liste standen, seien mittlerweile verstorben.
Wir haben Kinder, die sind ein Jahr alt, die da auf unserer Liste stehen. Und ich finde das ganz, ganz, ganz bitter, dass hier Politik gemacht wird auf dem Rücken dieser Kinder.
Noch bleibt die Hoffnung, dass die Hilfsaktion nicht final gescheitert ist. Denn die Ministerien stimmen sich noch ab, ob doch in Ausnahmefällen eine Einreise von Begleitpersonen realisiert werden könnte. Ich hoffe, dass die deutschen Behörden mich aus dem Gazastreifen evakuieren, damit mir eine Beinprothese eingesetzt werden kann für ein normales Leben. Auch das Krankenhaus, in dem Karim behandelt wurde, wurde diese Woche evakuiert. Sicherheit in Gaza gibt es nicht.
Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, das sind bedrückende Schicksale. Kannst du uns beschreiben, wie die Situation für die Menschen im Gazastreifen zurzeit generell ist?
Zunächst mal können wir selbst noch immer nicht in den Gazastreifen, denn Israel lässt internationale Presse dort eigenständig nach wie vor nicht einreisen. Was wir hören von Hilfsorganisationen, die wir kennen, von Menschen dort, dass die Verzweiflung und das Chaos nach wie vor sehr groß sind. Es kommen zwar zunächst mal mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen hinein, aber es scheitert an der Verteilung. Die Waren kommen nur punktuell an die Menschen. Das große Problem gerade ist wohl die Versorgung mit Trinkwasser. Aus dem ganzen Gazastreifen hören wir von großen Fluchtbewegungen. Das heißt, die Menschen versuchen, von einer humanitären Zone in die andere zu kommen oder sogar, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlen, zurückzugehen in ihre zum Teil zerstörten Häuser. Und dazu kommt eben eine große Perspektivlosigkeit. Sie sehen, es gibt keine Chance mehr, aus dem Gazastreifen hinauszukommen. Und gleichzeitig sagt ihnen niemand, wie man in diesem zerstörten Gebiet in Zukunft ein sicheres Leben führen soll.
Christian, und wie steht es denn momentan um die Verhandlungen für eine Waffenruhe? Am Abend gab es Meldungen, dass die Hamas den Israelis einen Vorschlag für ein Abkommen sowie die Freilassung weiterer Geiseln übermittelt hätte.
Also Meldungen über solche Vorschläge hören wir in den letzten Wochen immer wieder. Es geht im Kern immer noch um den Vorschlag von US-Präsident Biden, wonach man eine Waffenruhe vereinbart und dann eben austauscht Geiseln gegen palästinensische Gefangene und in einem zweiten Schritt dann das israelische Militär zum Teil aus dem Gazastreifen abzieht. Aber im Kern bleiben eben die Fronten verhärtet. Die Hamas möchte weiterhin einen Komplettabzug und einen kompletten Waffenstillstand sozusagen. Und Netanyahu, der Premier in Israel, macht weiterhin klar, dass nach einem möglichen Geiseldeal die Kämpfe gegen die Hamas weitergehen. Und dafür bekommt er eben zunehmend Kritik. Das israelische Militär sagt inzwischen selbst, die Hamas ist militärisch nicht zu besiegen. Und man sieht in Israel gleichzeitig auch, dass trotz des Fortschreiten des Militärs, trotz der Erfolge, wenn man so will, im Gazastreifen, noch immer unklar ist, wo sich die mehr als 100 Geiseln im Gazastreifen befinden. Also man ist der Befreiung dieser Menschen keinen Schritt weitergekommen.
Christian Limpert, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke nach Tel Aviv. Es ist ohne Zweifel ein Fußballfest, das viele Fans seit 2,5 Wochen in Deutschland feiern. Auch die Anhänger der türkischen Nationalmannschaft, gerade gestern erst wieder nach dem Achtelfinalsieg gegen Österreich. Allerdings wird die EM immer wieder auch für andere, so gar nicht sportliche Botschaften genutzt, sondern als Riesenbühne für nationalistische Symbole und Gesten. So auch gestern Abend von einem türkischen Spieler. Über einen Torjubel und die Debatte danach. David Zions.
Der Sieg gegen Österreich und der Einzug ins Viertelfinale. Bei den türkischen Fans sorgt das gestern Abend für Partystimmung, so wie hier in Duisburg.
Der Sieg bedeutet einfach sehr viel für uns. Wir haben lange darauf gewartet, wir haben super gespielt und das ist jetzt quasi die Belohnung dazu. Also wir sind super glücklich.
Überschattet wird der Triumph vom Jubel des Doppeltorschützen Merih Demiral. Er zeigte den Wolfsgruß, Symbol der in der Türkei gegründeten rechtsextremen Grauen Wölfe. Der türkischstämmige Autor Burak Yilmaz recherchiert seit Jahren zu der Organisation. Er spricht von einer absoluten Vollkatastrophe. Die türkischen Rechtsextremisten würden von diesen Bildern profitieren.
Der Wolfsgruß ist ein rechtsextremes Symbol. Es geht darum, Menschen zu verachten, vor allem Minderheiten in der Türkei. Und man möchte damit türkische Überlegenheit ausdrücken. Und ich finde das wirklich eine Unverschämtheit, dass das auch noch von einem Nationalspieler kommt und dadurch auch normalisiert wird, leider.
Auch beim Jubel der türkischen Fans gestern in Duisburg ist die Geste gleich mehrfach zu sehen. Bei einer Straßenumfrage unter türkischstämmigen Menschen in Köln fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.
Seine Sache, finde ich. Also, wenn der dafür steht, warum nicht? Heutzutage kann jeder zeigen, was er will.
Da habe ich eine klare Meinung. Politik hat im Sport nichts verloren. Ja, ich finde, das kann man wirklich aus dem Fußball rauslassen. Also hat da wirklich nichts verloren. Sport verbindet.
Sportlich könnte der Wolfsgruß Folgen für das türkische Team haben. Die UEFA hat eine Untersuchung eingeleitet.
Es gab einen vielleicht vergleichbaren Vorfall. Der albanische Spieler Mirlin Daku hat sich über ein Megafon an einem Fanblog vulgär abfällig über Mazedonien geäußert mit Rufen. Und dort hat die UEFA eine Sperre von 2 Spielen verhängt.
Politisch zieht die Diskussion weitere Kreise. Die Türkei hat den deutschen Botschafter einbestellt. Nicht jeder, der den Gruß zeige, könne als rechtsextremistisch bezeichnet werden, so das türkische Außenministerium. Die Bundesregierung wiederum will das Gespräch mit dem türkischen Botschafter suchen.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Konstantin.
Die Pflegeversicherung steht ohne grundlegende Reformen vor massiven finanziellen Problemen. In einem Regierungsbericht ist die Rede von einer Milliardenlücke. Erwogen werden 4 Reformmodelle, 2 mit einer Eigenbeteiligung der Pflegebedürftigen und 2 Modelle sehen eine Finanzierung durch Beiträge und Steuermittel vor. Gesundheitsminister Lauterbach sprach von einer lösbaren Herausforderung. Er kündigte eine Pflegereform noch vor der Bundestagswahl 2025 an. Derzeit gibt es in Deutschland etwa 5,2 Millionen Pflegebedürftige, die immer höhere Eigenanteile schultern müssen. Bundeskanzler Scholz hat kurz vor der Sommerpause den Abgeordneten im Parlament Rede und Antwort gestanden. Neben außenpolitischen Themen standen dabei die Haushaltsberatungen im Mittelpunkt. Auf Nachfrage versprach Scholz lediglich, dass es bis Ende des Monats einen Kabinettsbeschluss geben werde. Die Ampelkoalition hatte den Haushalt eigentlich heute beschließen wollen. Der Kanzler kündigte außerdem Maßnahmen an, um die Wirtschaft anzukurbeln, nannte aber keine Details. In Deutschland nehmen die regionalen Ungleichheiten zwischen Stadt und Land ab. Das ergibt der erste von der Bundesregierung vorgelegte Gleichwertigkeitsbericht. Demnach haben sich die Lebensverhältnisse unter anderem in den Punkten Arbeitslosenquote, Geburtenrate sowie dem kommunalen Steueraufkommen angenähert. Zunehmende Unterschiede gibt es beim Anteil von Fachkräften oder den vorhandenen Kita-Plätzen. Für den Bericht wurden Strukturdaten der 400 deutschen Landkreise und Städte ausgewertet. Die Bundesanwaltschaft hat 5 mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien in Deutschland festnehmen lassen. Polizisten brachten sie zu einem Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof. Den Männern werden unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Sie sollen ab 2011 in Damaskus Zivilisten getötet oder gefoltert haben. Laut Generalbundesanwalt erschossen die Beschuldigten im Auftrag der syrischen Regierung auch Teilnehmer einer Demonstration gegen Machthaber Assad. Die EU-Kommission hat den Weg für den Einstieg der Lufthansa bei der italienischen Fluggesellschaft ITA freigemacht. Die Erlaubnis wurde allerdings mit Auflagen versehen. Mehr dazu von Samir Ibrahim.
Für das grüne Licht aus Brüssel müssen ITA Airways und Lufthansa auf einen Teil ihrer Strecken von und nach Italien verzichten. Diese gehen nun an die Konkurrenz. Die EU will damit eine Monopolstellung der Lufthansa verhindern. Mit ihrer Entscheidung hatte sich die Kommission viel Zeit gelassen, denn die Übernahmen im europäischen Flugverkehr sind ihr ein Dorn im Auge. Neben der Lufthansa Group mit ihren europäischen Töchtern gab es schon 2004 den Zusammenschluss von Air France mit KLM aus den Niederlanden sowie 2011 die Fusion von British Airways und der spanischen Iberia zur IAG. Auf diese Riesen zusammen entfällt inzwischen der Löwenanteil des Marktes in Europa. Mit dieser Marktmacht könnten die großen Fluggesellschaften auch die Ticketpreise bestimmen, befürchtet die Kommission. Mit den Vorgaben bei der Übernahme der ITA durch die Lufthansa wollte Brüssel nach Meinung von Luftfahrtexperten auch ein Zeichen setzen für die nächste Übernahme, die bereits ansteht. Auch Portugals Staatsairline TAP steht demnächst zum Verkauf.
So viel Platte gab es noch nie in Deutschland. Jedenfalls nicht, um daraus Strom zu erzeugen. Südlich von Leipzig ist heute die größte zusammenhängende Photovoltaikanlage hierzulande eingeweiht worden. In einer Gegend, mit der es vor ein paar Jahrzehnten noch so aussah. Auf dem ehemaligen Gelände eines Braunkohletagebaus wird jetzt also saubere Energie erzeugt. So könnte man dieses Projekt als ein gutes Beispiel für Strukturwandel und Energiewende sehen. Doch bei vielen der Anwohner stößt es trotzdem auf Kritik. Claudia Reiser.
Selbst aus der Luft kann man die Ausmaße nur erahnen. Mehr als 1 Million Solarmodule stehen hier im sächsischen Neukieritzsch, verteilt auf 5 Quadratkilometern ehemaligem Tagebaugebiet. Das Transformationsprojekt, es soll der bislang von der Kohle lebenden Region einen Neustart ermöglichen. Denn im Gegenzug für die riesigen Flächen vor der Haustür sollen Einwohner und Gemeinde auch von den Einnahmen des Solarparks profitieren. So wie dieser Reitverein. Hier gab es Geld für neue Ausrüstung.
Wir haben 18.000 Euro bewilligt bekommen, was für uns eine Riesenüberraschung war. Das ist Geld, was wir als Verein selbst nie erwirtschaften könnten.
Das Geld kam von einer Stiftung, in die der Solarparkbetreiber einzahlt. Doch es gibt einen Haken. Die Stiftung unterstützt ausschließlich gemeinnützige Projekte. So gibt es zwar neue Trensen für den Reiterhof, Straßensanierungen und Schulneubauten bleiben aber auf der Strecke. Denn für seine Pflichtaufgaben kann Neukieritzsch die Gelder aus dem Solarpark nicht verwenden. Im Gemeinderat fühlen sich einige unfair behandelt, fordern in Nachverhandlungen eine bessere Teilhabe.
Und das ist auch nicht zu viel verlangt, weil wenn man sich überlegt, dass eine Menge Geld mit Solarenergie verdient wird, dann ist auch eine Beteiligung, und gerade bei so einem Solarpark, der der größte in Deutschland ist, dann sollte man auch bei der Beteiligung auch groß sein und nicht bloß so mittelmäßig.
Insbesondere, da die Solarflächen im Ort heftig umstritten sind. Mehr Vorteile für die Einwohner könnten das ändern, sind sich Forscher sicher.
Die finanzielle Beteiligung ist ein wesentlicher Akzeptanzfaktor, natürlich, weil bei den Menschen vor Ort in ihrer Heimat wird etwas verändert. Und es ist gut, wenn sie auch etwas dafür bekommen, weil mit erneuerbaren Energien wird auch Geld gemacht. Und das ist auch richtig, weil anders ließe das sich ja gar nicht bewerkstelligen. Aber wichtig ist, dass auch etwas davon dort bleibt, wo die Anlagen stehen.
Tatsächlich haben mehrere Bundesländer mittlerweile reagiert und Gesetze auf den Weg gebracht, die eine finanzielle Beteiligung der Gemeinden an Energiewendeprojekten künftig zur Pflicht machen. Auch Sachsen. Doch für den heute offiziell eröffneten Energiepark in Neukieritzsch kommt das zu spät. Vielleicht steigert es aber die Akzeptanz für Nachfolgeprojekte, denn die sind in der einstigen Braunkohlegemeinde längst geplant.
Wenn auf einmal alles verschwimmt, der Blick sich einfach nicht mehr scharf stellen lässt, vielleicht auch noch Schwindelgefühle und Lähmungen dazukommen, dann können das Anzeichen für einen Schlaganfall sein. Fast 270.000 Menschen hierzulande erleben das pro Jahr, sagt die Schlaganfallhilfe. Für sie ändert sich von jetzt auf gleich alles. Und viele sind damit ziemlich allein, denn Unterstützung danach gibt es viel zu wenig. Doch Oliver Meyer ist fündig geworden. Mittendrin im Bergischen Land, wo er Menschen begegnet ist, die Betroffenen ehrenamtlich auf ihrem langen Weg zurück ins Leben helfen.
Hallo, hallo, willkommen.
Manuela Korell und Brigitte Hallenberg sind auf Hausbesuch.
Hallo, Frau. Hi.
Mindestens einmal pro Woche schauen die ehrenamtlichen Schlaganfallhelferinnen bei Klaus Schielmann vorbei. Dieses Mal haben sie dem 57-Jährigen Pizzabrötchen und Salate mitgebracht.
Soll ich dir was Salat geben? Also mit beiden, welchen Salat möchtest du denn? Von welchem möchtest du?
Das ist egal, da mit dem Oliven drin.
5 Jahre ist es her, dass Klaus Schielmann einen Schlaganfall hatte. Früher war er leidenschaftlicher Sportler. Heute ist er auf Unterstützung angewiesen.
Ich merke, dass ich nicht alleine bin. Dass da eine Verbindung besteht, nicht Mutterseelen allein mit dieser Behinderung zu sein. Und vor allen Dingen, dass sich jemand kümmert um so alltägliche Sachen wie der ganze Schriftkram.
Manuela Korell kann seine Sorgen nachempfinden. Ihre Tochter war Mitte 20, als sie einen Schlaganfall erlitt. Vor 4 Jahren ereilte Manuela Corell dann das gleiche Schicksal. Inzwischen hat die 61-Jährige sich weitestgehend erholt und sich zur ehrenamtlichen Helferin ausbilden lassen.
Es ist immer ein Unterschied, ob man mit Gleichgesinnten, die halt das Gleiche durchgemacht haben, sich unterhält oder mit jemandem, der außerhalb ist. Und das ist halt, die außerhalb sind die verstehen das nicht immer so.
Ein gemeinsames Ritual, mit ihren Hunden spazieren gehen. Von seiner Krankenkasse erhält Klaus Schielmann finanzielle und medizinische Unterstützung. Was ihm fehlte, war die emotionale Seite.
Ich habe da sehr große Schwierigkeiten, weil das so urplötzlich entstanden ist, dass ich kann das zum Verrecken nicht akzeptieren. Also diese seelische Belastung.
Und die Gespräche helfen, so ein bisschen das zu akzeptieren?
Ja, auch? Das hilft das ungemein. Weil da gibt es doch so einen Spruch.
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Genau, Sie sagen es. Sie haben es genau auf den Punkt getroffen. Genau das ist das.
Es sind oft lange und intensive Gespräche, die Manuela Corell gerne führt.
Der persönliche Kontakt und eben halt die Zuneigung, das ist das, was das ausmacht. Das ist eigentlich viel mehr wert als irgendwelche Bezahlung.
Eine Unterstützung, von der möglichst viele Menschen im Bergischen Land profitieren sollen. 15 Helferinnen und Helfer unterstützen hier inzwischen fast 400 Betroffene und ihre Angehörigen. Jeden Dienstag findet im Büro in Wermelskirchen eine Sprechstunde statt. Der Verein, der sich zur Hälfte aus Spenden und zur anderen Hälfte aus Zuschüssen der Krankenkassen finanziert, sieht sich vor allem als Ansprechpartner bei Problemen, die im neuen Alltag entstehen.
Wo kann man praktisch die Hilfsmittel bekommen, die man braucht, um überhaupt zu Hause klarzukommen? Wo gibt es Neurologen? Wo gibt es Pflegedienst? Wo gibt es Betreuung? Wo gibt es sämtliche Fachleute?
Es geht also einerseits um ganz konkrete Lösungen und andererseits um ganz einfache, sagt Manuela Corell. Man müsse den Menschen einfach Zeit schenken.
Hilfe, die Hoffnung macht. Und uns bleibt noch das Wetter und vor allem, Carsten, die Frage an dich. Was bringt es uns?
Ich würde auch sagen, da steckt Hoffnung drin in dem, was heute zu sehen ist auf unseren Wetterkarten für die nächsten Tage. Der heutige Tag war ja eher bewölkt, nass und vor allem im Schnitt 4 bis 6 Grad zu kalt. Aber es tut sich etwas. Und wenn wir heute zum Beispiel nur mit Glück auch mal die Sonne sehen konnten, so wie auf diesem wunderschönen Foto, dann kann ich jetzt schon versprechen, in den nächsten Tagen wird das deutlich besser gelingen. Hier als Beispiel die Sonnenscheinstundenausbeute für die nächsten Tage für Erfurt. Ich habe mir extra eine Stadt relativ gut zentral gelegt, in der Mitte Deutschlands rausgesucht. Morgen ist es eher noch mau mit maximal 3 Stunden. Am Freitag sind es schon 7 Stunden. Und vor allem in der nächsten Woche wird es deutlich besser. Und es wird nicht nur sonniger, es wird dann auch doch etwas stabiler sommerlich warm sein. Wir sehen es hier gerade für die nächste Woche, sieht es ganz gut aus. Dieses Auf und Ab hingegen deutet an, dass wir es hier noch mit sehr wechselhaftem Wetter zu tun haben. Es wird am Samstag sehr heiß, dann kommen aber noch mal kräftige Schauer und Gewitter. Deshalb wird der Sonntag noch mal kälter und dann könnte sich das Wetter beruhigen. Und wenn ich sage wechselhaft, Blick nach draußen, Regenradar. Wir haben jetzt auch ganz aktuell und heute Abend kräftige Regenwolken, vor allem in Bayern gehabt, im Süden Deutschlands. Die ziehen zur Stunde schon weiter. Dann gibt es noch ein zweites Regengebiet im Norden Deutschlands, aber dahinter erst einmal eine Pause. Aber die wird nicht allzu lange durchhalten. Also heute Nacht wird sich dieser Regen weiter nach Osten zurückziehen. Hier sehen wir diese Pause. Morgen früh und morgen Vormittag kommt dann das nächste Regengebiet im Nordwesten an. Praktisch fast im 24-Stunden-Rhythmus. Mit dem Unterschied, dass wir morgen Nachmittag eher auch wieder Gewitter, vor allem in der Mitte und im Nordosten dabei haben. Zum Abend übrigens im Westen erneut gute Chancen für ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen steigen langsam an. In der Nacht 10 bis 13 Grad, da wenig Änderung. Aber tagsüber morgen schon deutlich häufiger, wieder mehr als 20 Grad. In der Nordhälfte 18 bis 21, im Süden sind es örtlich 22 bis 23 Grad. Noch schöner wird der Freitag. Viel Sonnenschein, nur im Norden bewölkt, damit etwas Regen. Im Süden sommerlich warm, 26 bis 27 Grad. Bestes Fußballwetter übrigens für die deutsche Mannschaft. Der Samstag im Osten heiß und dann folgen, wie schon gesagt, Schauer und Gewitter.
Wir merken uns schöner Freitag und sagen schönen Dank. Lieber Carsten.
Gerne.
Und das waren heute unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit einem Weltspiegel-Extra-Machtpoker in Frankreich, kurz vor der zweiten Runde der Parlamentswahl.
Spannend. Und im Anschluss daran diskutiert dann Sandra Maischberger unter anderem mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Morgen begrüßt sie hier Julia Nihari-Kasen. Ihnen auch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.